Nächste Woche ist Weihnachten und wir möchten uns mal dem Fest der Liebe anschließen, indem wir heute versuchen, gute Nachrichten zu verbreiten. Und deswegen stellen wir euch heute Frankfurter vor, die sich mit nachhaltigen Ideen selbstständig gemacht haben und damit erfolgreich sind. Wir haben sie in ihrem Laden, ihrem Restaurant oder ihrer Praxis getroffen und gefragt, wie es dazu kam, dass sie diesen besonderen Weg eingeschlagen haben. Alle drei Interviews zeigen, dass jeder etwas beitragen kann, denn es gibt viel zu tun. Im Studio sind heute neben mir, ich bin Charlotte Echterhoff, noch der Otto Gebhardt und wir interviewen nachher auch noch den Winfried Schwab-Posset. Aber jetzt erstmal zu unserer, wie gesagt, Erfolgssendung. Zunächst zur Japanerin Frau Izumura Katakura. Sie besitzt einen Bioladen Distel in Bockenheim. Neben Lebensmitteln bietet sie eine breite Auswahl an Kosmetika und Pflegeprodukten an. Es gibt aber auch Kaffee und Kuchen. Alles Bio, versteht sich. Ich habe sie in ihrem Laden getroffen und gefragt, wie es dazu kam, dass sie Besitzerin eines Bioladens in Deutschland wurde.
Izumura Katakura. Sie sind Dozentin und Sie sind freiberuflich mit interkulturellen Trainings unterwegs und haben jetzt seit Juni 2011 einen Bioladen in Bockenheim übernommen.
Ja, genau.
Wieso?
Wieso? Gute Frage. Ja, eigentlich habe ich gar keine diese Idee gehabt.
Wie kam es dazu? Was war Ihre Motivation für die Übernahme des Ladens?
Das war eine schwierige Entscheidung. Heutige Tage gibt es überall Bioprodukte und man kann ziemlich günstig kaufen. Und in der Nähe von unserem Laden gibt es auch viele Bio-Supermarktketten. Daher wenige Leute Interesse gehabt, dass jemand diesen Laden überzunehmen. Aber das war, als ich diese erste Anfrage vom Bekannten gehört habe, das war Ende Februar in 2011. Und ich habe sofort gesagt, nein, das kann ich nicht. Nee, ich bin kein Typ, ich bin keine Geschäftsfrau, nein, nein, nein. Aber danach gleich ist die Naturkatastrophe in Japan passiert. Das war ein großer Punkt für mein Leben.
Sie spielen auf die Atomkatastrophe in Fukushima an.
Genau. Und besonders die Familie von meinem Mann und auch viele Freunde von ihm kommen aus Fukushima und weitere Tohoku-Gegend. Und erste 10 Tage konnten wir kein einzige Kontakt mit Familie und Freunde haben. Also daher haben wir so große Sorgen gemacht. Aber wir haben also vom Internet oder Fernseher immer Bericht gesehen, die Leute müssen trotzdem weiterleben, weiter essen. Ja, dann, okay, Bio, Natur und Lebensmittel. Ich kann auch was für die Leute, die Menschen und auch Fukushima und Japan, kleinen Schritt, aber was kann ich vielleicht machen? So habe ich gedacht. Das war der Grund.
Also Sie wollen in Reaktion auf das, was Sie erlebt haben, was wir alle erlebt haben, einfach einen Beitrag leisten.
Genau.
Und wollen dadurch auch, was passiert ist, in Erinnerung behalten.
Ja, und alle schlimmsten Fälle habe ich im Kopf viele schlimme Bilder gemalt. Und okay, ich muss vielleicht Wasser nach Japan schicken oder Lebensmittel. Oder ich muss auch vielleicht seine Familie alle hierher kommen lassen. Mhm. Also das war der Grund. Also eine sehr besondere Angelegenheit, sowas Schwieriges zu entscheiden.
Sie haben jetzt nicht nur Lebensmittel im Geschäft, sondern auch viele andere Produkte, Pflegeprodukte, Kosmetika. Mhm. Wie ist denn die Entscheidung gefallen, dass Sie da das Sortiment ausweiten?
Ja, wenn das möglich wäre, möchte ich nur Lebensmittel verkaufen. Aber wir brauchen Umsatz, das muss ich klar sagen. Erstens wegen Konkurrenten von unserer Nachbarschaften, also andere Geschäfte. Und zweitens, wir müssen ein bisschen Kraft tanken, deponieren. Für was heißt auch weiter für Fukushima? Mhm. Die Kinder sind momentan gesund, so sieht es aus. Aber wer weiß das in 5 Jahren, 10 Jahren? Man muss Langzeitraum nehmen, was weiterzubilden. Also man muss immer beobachten. So daher möchten wir eigentlich Grundkapital, diese Aktion weiterzumachen. Und ich bin selbst eine Bio-Kosmetik-Liebhaberin. Und die Produkte sind einfach gut. Also ich will kein Fall die Waren, die Produkte, die nicht mir gefallen, will ich überhaupt nicht weiterverkaufen. Aber ich habe quasi fast alles probiert, aber alle sind doch gut, sogar besser als normale Markenfirma oder Designermarke. Deshalb bin ich jetzt stolz, trotz ich nicht nur jetzt Gemüse, Lebensmittel verkaufe, auch diese schöne Sache Artikel weiterverkaufen kann.
Es ist Ihnen also wichtig, dass Sie hinter Ihrem Produkt stehen und Sie auch wissen, was Sie da verkaufen.
Ja.
Woher bekommen Sie denn Ihre Produkte? Mit wem, also welche, was sind Ihre Lieferanten oder woher beziehen Sie?
Ja, also Kosmetik und andere Artikel kaufen wir meistens von Direktherstellern ein. Und Lebensmittel versuchen wir jetzt sogar nicht über Zwischenhandler oder Großhandel, sondern vom Ort. Aber das ist noch ganz neu. Wir haben gerade angefangen, aber interessantes Beispiel wäre aus Kasachstan oder aus Sibirien. Ja, China ist groß, nicht nur Beijing und Nanjing. Also ländliche Gegend von China konnte man auch was Nettes, Gutes, Feines importieren. Ja, das ist auch unser Ziel und Traum. Also etwas asiatisch, aber auch gut für die Welt und die Menschen weiter zu verkaufen.
Also es geht immer um Naturprodukte und dann eben auch wieder kleine Händler zu unterstützen.
Ja, genau.
Und wie haben Sie das Gefühl, wird jetzt Ihr Laden und Ihr Konzept aufgenommen hier in Frankfurt? Was sind die Reaktionen?
Ja, es ist jetzt 1,5 Jahr vorbei. Ich bin einfach nur gerannt, so muss ich ausdrücken. Deshalb weiß ich noch nicht, ob das richtig war oder gut war, das weiß ich nicht. Aber nächstes Jahr hoffentlich möchte ich das Gefühl haben, doch das korrekt gewesen ist.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für das Interview.
Arigato. Dankeschön.
Das war ein Interview mit Frau Isomura Katakura. Sie will als Kontaktperson in Deutschland an die Atomkatastrophe in Fukushima erinnern. Dafür betreibt sie einen Bioladen. Dort werden auch Seminare zu Kosmetik, Ernährungsberatung und japanische Kochkurse angeboten. Wer den kleinen Laden unterstützen und in seiner Entwicklung begleiten will, kann ja mal vorbeischauen in Bockenheim. Und jetzt geht's in die Naturbar in Frankfurt, denn wer kennt sie nicht? Dort gibt es nur vegetarisches Essen. Omar Lalour ist seit 1971 dabei und seit 1978 ist er dort Betreiber und Koch in der Naturbar. Der gebürtige Marokkaner bemüht sich, möglichst viel regionale Bio-Lebensmittel zum Kochen zu verwenden. Schon immer verstand sich die Naturbar als alternativ und innovativ. Coca-Cola gab's dort noch nie. Heute sind alle Getränke bio.
Sie haben also seit 1994 hier ein rein vegetarisches Restaurant mitten in Frankfurt. Was war denn die Motivation dafür, das ganz vegetarisch zu machen?
Also die Motivation war schon da. Wir haben damals angefangen mit wenigen Mitteln, um die Leute zu locken, haben auch damals ein bisschen Schinken oder Thunfisch gemacht. Ab 1994 haben wir gesehen, dass wir bekannt sind und dann können wir diesen Schritt machen. Und so hat sich das so entwickelt. Außerdem war diese Geschäftsmodell, die wir früher gemacht haben, war schon am Sterben. Diese Imbiss, so die Imbissart. Und deswegen haben wir das jetzt umgestellt.
Jetzt haben Sie ein Restaurant, wo es jeden Mittag Mittagsmenü gibt, 2 verschiedene Angebote und abends kann man auch bei Ihnen essen. Die Getränke sind ja alle bio. Wie kommt es denn an in Frankfurt?
Sehr gut. Also es kommt sehr gut an. Natürlich haben wir haben auch ein bisschen, wie soll ich sagen, überwiegend auch ein bisschen Ausländer, die jetzt zum Beispiel nach Frankfurt sind. gekommen sind, und da wir aber in verschiedenen Hotels bekannt sind, dass wir die einzige reine vegetarische Restaurant, dann kommen die zu uns, haben wir auch natürlich einen riesen Kundenstamm von damals, von den 70er und 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahren oder den 90er Jahren. Und die haben wir immer noch. Die denken immer ab und zu mal an uns und dann kommen die halt auch. Es gibt natürlich neue Kunden, neue Generationen, die jetzt, also diese vegane Generation, die kommt auch zu uns, weil wir auch sie bedienen, auf unsere Art, aber wie gesagt.
Also haben Sie das Gefühl, dass die Leute wirklich primär zu Ihnen kommen, wegen ja, weil es vegetarisch und möglicherweise vegan ist, oder spielen auch andere Faktoren
eine Rolle? Also die Neugier bei den Neuen. Neugier ist immer bei den Neuen, und ich versuche, wenn ich halt draußen bin, wenn ich nicht in der Küche bin, also wenn ich bediene, und versuche ich die Leute mal das zu motivieren, verschiedene andere Sachen zu machen, weil es hat sich mittlerweile so eine Art von Fangemeinde bei verschiedenen Gerichten. Ja? Da kommen die, weil die das einmal gegessen haben, dann wollen die es immer haben. Und dann, wie gesagt, versuche ich die Leute mal ein bisschen auf andere Sachen zu begeistern, sagen wir mal so. Ja? Und also es läuft ganz gut. Also ich bin zufrieden. Ich meine, ich bin ja nicht so, kann ja nicht so groß reich davon werden, aber ich bin zufrieden. Manchmal haben wir auch die Kinos, wenn gute Filme sind. Also wenn es halt, wenn wegen jetzt neulich jetzt James Bond war, da merkt man, dass die Leute viel ins Kino gehen. Und dann, da kommt dann auch eine bestimmte Schicht, die auch zu uns kommen kann.
Die Getränke, die Sie anbieten, sind
reine Bio.
Reine Bio,
ja,
genau.
100%.
Wieso? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Wir waren früher, wir wollen ja nicht sagen gegen Coca-Cola, aber der Coca-Cola, es hat immer geheißen, die hat also negative Schlagzeilen. Wir waren immer von Anfang an auf gesunde Sachen aufzubauen. Ja? Wir haben damals bis jetzt auch noch kein Coca-Cola-Produkte genommen. Wir haben früher selber eigene Getränke gemacht. Also Firmenmix, Milchmixe oder Gemüsesäfte oder Obstsäfte. Also wir haben doch Maschinen hier, wir können alles mal mitmachen. Und wir wollten lieber ich glaube, wir sind ein von den ersten hier in Deutschland, oder die überhaupt damit angefangen haben. Danach kamen alle, haben nachgemacht. Und die kamen alle zu uns, um nachzugucken, wie das gemacht wird. Und dann haben die angefangen. Das bin mir sicher. Das weiß ich ganz genau. Ja? Deswegen, weil wir hatten eigentlich nur Wasser und eigene Getränke. Wir hatten damals noch alkoholfreies Bier. Also von Frankfurter Bierhersteller hat das Henninger oder Pending, weil das weiß ich nicht mehr. Hatten die damals alkoholfreies Bier. Hat natürlich nicht den Geschmack aller Leute getroffen, aber wir haben sie da.
Also Sie waren immer bemüht, ein bisschen alternativ zu sein?
Alternativ, 100%.
Ja. Und jetzt die Bio-Getränke und auch die anderen Lebensmittel, Sie bemühen sich ja, möglichst viel zu haben, soweit es das Geschäft erlaubt.
Ich stehe extra um 4 Uhr früh am Montag, weil das ist mein Einkaufstag, um was zu kriegen.
Woher kriegen Sie
also
Ihre
Produkte? In den Großmarkt hier, also Frischmarkt. Mhm. Ja. Da gehe ich meistens hin, da gibt es nur ein oder zwei. Einer ist ein Regional, der verkauft nur regional, und der andere bringt aus dem Ausland. Mhm. Und das gibt es auch nicht immer, weil die bedienen nämlich die Großhändler. Die Großhändler, die das auch noch zum Beispiel hier die Bioläden und so bedienen, ja, weil du siehst kein Bioladeninhaber dort um die Zeit. Also ich gehe extra da früher hin, um was zu kriegen. Manchmal, da kriege ich halt schon, also das ist halt Grundnahrungsmittel, Karotten für mich als Grund, Salate und Tomaten. Andere Sachen, das ist schwierig.
Aber diese Grundbestandteile, die versuchen Sie...
Ja, die habe ich immer fast. Also wenn ich da nicht bin, dann gehe ich bei den anderen, und der andere hat dann vom Ausland.
Okay, also die erste Wahl ist regional.
Ja, versuche ich mal. Ja, ich meine, wir wollen unsere Bauern, also die hier in der Nähe sind, auch mal unterstützen. Ja, ich meine, weil ich auch mit dem Karotten, viel Karottensaft mache. Ja. Deswegen brauche ich viel Karotten. Da habe ich gesagt, Grundnahrungsmittel. Ja. Für mich, also für unsere Laden. Also und Salate natürlich.
Und meinen Sie, das wird auch geschätzt? Also sind die Kunden sehr zufrieden, dass Sie da auch sich bemühen sozusagen?
Ja, also wie gesagt, man geht eigentlich, ich habe das Gefühl, dass die Leute, man geht davon aus, dass ich alles Bio habe. Wie gesagt, es ist schon fast 100%. Es gibt auch so verschiedene Produkte, die halt, zum Beispiel, wie gesagt, Öl, das kann ich mir nicht leisten. Das ist mir einfach viel zu teuer. Ja, weil sonst können wir die Preise ja nicht halten. Ja. Wir haben sogar Gewürze, auch Bio. Getreide, Gewürze. Im Winter wird es auch schwierig mit der Gemüse. Also wir versuchen es halt. Es gibt dann natürlich eine Überschwemmung, auch von wenn er halt von Ausland kommt, ist es auch der Mensch entsprechend auch sehr teurer. Ja. Also um meine Preise halte ich, ich will nicht ängstlich sein, aber die Leute mögen das nicht. Also ich merke das sofort, wenn da Preiserhöhungen da sind, gibt es einen gewissen Zurückhaltung am Anfang.
Aber bis jetzt kann man sagen, die letzten Jahrzehnte haben Sie gut sich eben regional und vegetarisch und wenn es geht, Bio zu versorgen und das
so sieht's aus. Ja, das ist mein Ziel und wie gesagt, ich versuche die Leute auch zufriedenzustellen.
Omar Lalou beschäftigt 4 Angestellte. In dem Interview wurde deutlich, dass er als Geschäftsmann nicht allein entscheidet, woher die Lebensmittel stammen, aus denen er die Gerichte zubereitet. Die Konsumenten, also wir, die Gäste, bestimmen mit. Nur wenn wir bereit sind, einen angemessenen Preis für regionale und biologisch nachhaltig erzeugte Lebensmittel zu zahlen, kann Herr Lalou das umsetzen. Ja, politischer Konsum, das ist wohl das Stichwort. Wir haben bis jetzt mit der Frau Isomura Katakura und dem Herrn Lalou gesprochen, die beide einen Laden besitzen, einmal die Distel in Bockenheim und einmal die Naturbar im Öderweg. Und nun haben wir noch Frau Dr. Vogt-Hell getroffen. Sie ist seit 1994 Frauenärztin in der Liebfrauenpraxis. Für ihre Praxis bezieht sie Ökostrom und meint, wenn sie es sich nicht leisten kann, wer dann? Damit ist sie sicherlich ein Vorbild für die vielen Frankfurter Selbstständigen.
Frau Vogt-Hell, Sie sind Frauenärztin in Frankfurt und haben in Ihrer Praxis Ökostrom.
Ja.
Wie ist es denn dazu gekommen? Seit wann beziehen Sie hier Ökostrom?
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es gar nicht so ganz genau. Wahrscheinlich seit ziemlich kurz, nachdem die Ökostromanbieter auf den Markt gekommen sind. Vielleicht 2 Jahre später. Also ich sage mal ziemlich kurz, weil man ja mit diesen Vorlaufzeiten vom Wechsel immer ein bisschen zurückhaltend ist. Vielleicht 95, vielleicht auch ein bisschen früher. Vermutlich in dem Moment, wo ich in die Praxis hier richtig eingestiegen bin. Also schon ziemlich lange.
Und was war der Grund dafür? Sie haben jetzt gesagt, das hing auch mit Ihrem Wechsel in die Praxis zusammen. Waren Sie da Vorreiterin? Was hat Sie da geritten?
Also ich war in meiner Jugend- und Studienzeit durchaus auf diversen Kundgebungen gegen Atomkraft unterwegs und bin auch in der Vereinigung Ärzte gegen Atomenergie, also IPPNW, und finde Atomstrom medizinisch und für die gesamte Menschheit sehr bedenklich, also nicht sehr bedenklich, sondern überhaupt eigentlich untragbar, weil die Endlagerung nicht gelöst ist und. Oder wie man auch in Fukushima gesehen hat, ja auch die Sicherheit der Reaktoren gar nicht hundertprozentig nie gewährleistet werden kann. Sodass ich, mal abgesehen von den Protesten, die man darlegt, wenn man auf die Straße geht, immer schon nach praktischen Möglichkeiten gesucht habe, wie ich meiner Meinung sonst auch Ausdruck verleihen kann. Und als dann die Naturstromanbieter kamen, ich glaube, ich habe es sogar zuerst für uns privat umgesetzt und habe gesehen, okay, es ist tatsächlich nicht schwierig, man muss nur ein Formular ausfüllen und es ist auch nicht so, dass man dann im Dunkeln sitzt. Und dann habe ich hier in der Praxis den Vorschlag gemacht, denn eine Arztpraxis ist ein riesen Stromfresser. Wir haben viele Geräte, die müssen auch den ganzen Tag rund um die Uhr laufen. Da gibt es Stromsparkonzepte, natürlich für Bildschirme und so weiter, aber das greift doch nur sehr begrenzt. Und mein Anliegen war es, wenn ich schon so viel Strom verbrauche, das dann auch wenigstens auf eine ökologisch sinnvolle Art und Weise zu tun.
Wie ist das denn? Sie sind in einer Praxengemeinschaft. Wie ist es denn bei den Kollegen angekommen?
Nur mein Kollege und ich, wir kennen uns eben auch schon aus der Studienzeit und vertreten eigentlich beide auch denselben Standpunkt. Also das war sozusagen inhaltlich überhaupt kein Problem. Wir haben dann, ich glaube bei Greenpeace gibt es diesen Stromrechner immer noch im Internet, wo man ein bisschen vergleichen kann, welche Anbieter sich vielleicht für welchen Stromverbrauch besonders günstig erweisen, habe ich 2-3 Mal gerechnet und habe mich dann für einen Anbieter entschieden. Und für mich war eben auch wichtig, dass es ein Anbieter ist, der nicht irgendwie noch über die Hintertür doch noch Atomstrom mit vertreibt. Das ist ja bei vielen mittlerweile auch der Fall. Jetzt gibt es ja neue Berichte, dass die irgendwelche Braunkohlebergwerke in anderen Ländern, in Österreich oder irgendwo mit unterstützt haben oder Strom darüber beziehen. Das werde ich verfolgen, gegebenenfalls auch nochmal den Anbieter wechseln, wenn die da nicht reagieren. Also das, finde ich, darf eigentlich auch nicht sein, ja.
Das heißt, das war nie ein Problem und die Praxis ist auch trotzdem wirtschaftlich tragbar?
Hell und erleuchtet und funktioniert wirtschaftlich. Nach unserer Meinung ist das eine grundsätzliche Entscheidung. Natürlich ist Naturstrom oder also atomstromfreie Stromerzeugung etwas teurer. Aber man muss sagen, eine Arztpraxis, wenn sie wirtschaftlich läuft, sollte das eigentlich mitfinanzieren können. Ja, das ist im privaten wie im wirtschaftlichen Bereich eigentlich machbar.
Und wie sind jetzt so Ihre Erfahrungen? Wissen Ihre Patienten davon? Spielt das eine Rolle? Oder wie sind Sie da? Oder haben Sie es einfach nur für sich nicht veröffentlicht?
Also das machen wir mittlerweile nur noch für uns. Wir hatten am Anfang einen Link auf unserer Homepage mit dem Stichwort übrigens, wo wir dann darauf hingewiesen haben, dass wir Naturstrom verwenden. Allerdings ist im Laufe der zigfachen Umarbeitung dieses Link, glaube ich, abgeschafft worden. Einmal, weil es natürlich rechtlich unter Umständen problematisch sein könnte, wir wollen ja nicht Werbung machen, zumindest darf man, das ist immer berufsrechtlich so eine Geschichte. Und zum anderen hatten wir, glaube ich, auch den Eindruck, dass sich die atomstromfreie Stromerzeugung auch ein bisschen rumgesprochen hat. Und das muss man nicht unbedingt so in den Vordergrund stellen, aus meiner Sicht. Ja.
Sind es also für Sie jetzt nicht die Mission, die Welt aufzuklären, sondern mehr einfach für sich zu wissen, ich tue, was ich kann?
Eher so, ja. Ja.
Frau Dr. Funktel, das war's schon. Ich danke Ihnen fürs Interview.
Gerne.
Ihr hört Radio X, im Radiofenster ist heute Greenpeace Frankfurt. Und in dem Interview gerade hat die Frauenärztin Dr. Corinna Vogt-Hell bestätigt, dass der Wechsel zu einem Ökostromanbieter sehr einfach ist. Natürlich muss man sich informieren, ob es sich um reinen Ökostrom handelt. Und sie hatte auch angesprochen, dass sie da irgendwas gehört hatte mit Braunkohle. Wir haben das recherchiert. Also es gab die österreichische Verbund AG, die eben Lieferant ist für Lichtblick Naturstrom Greenpeace Energy und im Braunkohlegeschäft verwickelt war, aber hat ihr Engagement da gekündigt. Von dieser Seite her gibt es also keine Bedenken mehr. Allerdings muss man auch hinzufügen, dass die alle Ökostromanbieter verpflichtet sind, einen bestimmten Anteil an Graustrom zu beziehen, was eben Strom, der nicht nur nachhaltig aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, zu beziehen. Das handelt sich dabei um 0, noch irgendwas Prozent. Und lässt sich leider noch nicht vermeiden. Das sind Netz. Moment, ich schalte mal den Otto dazu, der wollte noch was sagen. Otto.
Ja, das dient wohl jetzt dazu, dass die Stabilität im Netz gewährleistet wird. Deshalb müssen die, angeblich müssen sie das, ich weiß jetzt nicht von der Gesetzesvorlage, aber ich bin da jetzt nicht gerade auf dem aktuellen Stand, müssen sie das beziehen. Das ist der Grund.
Ja, also so sieht's aus, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich auf jeden Fall, die Ökostromanbieter zu unterstützen und einen Wechsel zu vollziehen. Und das geht total einfach auf zum Beispiel www.atomausstieg-selber-machen.de. Dort werden verschiedene Ökostromanbieter vorgestellt und Sie können sich da den passenden Anbieter für den eigenen Haushalt aussuchen. Also am besten, Sie gehen direkt mal online und schauen sich das an. Jeder Wechsel setzt ein Zeichen für erneuerbare Energien und gegen Atomstrom. Ich wiederhole nochmal www.atomausstieg-selber-machen.de. Und wir machen gleich weiter noch mit einem Interview mit Winfried Schwab-Posset zur Bürgerinitiative Staudinger. Otto, du führst das Interview. Was ist denn hier der große Erfolg gewesen? Ich übergebe an euch.
Ja, nachdem wir jetzt bisher lauter feine feine Projekte vorgestellt haben, haben wir jetzt ein großes Projekt, das aber auch fein ist. Und zwar geht es um die Bürgerinitiative Stopp Staudinger in Groß-Krotzenburg bei Hanau. Es geht da um den Erweiterungsbau, oder es ging um den Erweiterungsbau vom Staudinger Block 6 sozusagen. Der Winfried Schwab-Posset ist hier und die Bürgerinitiative ist schon recht lang aktiv. Winfried, seit wann seid ihr denn engagiert?
Uns gibt es seit mittlerweile 5,5 Jahre. Wir haben uns Ende März 2007 gegründet. Seitdem sind wir aktiv und powern gegen E.ON.
Ja, ihr seid ja auch mit einem ganz wichtigen Preis ausgezeichnet worden. Und zwar ist es der Umweltpreis vom Main-Kinzig-Kreis. Als ich bei der Preisverleihung dort war, wir hier in Frankfurt im Netzwerk Umwelt, Klima und Rhein-Main und auch die Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt hat ja einigen an Aktionen teilgenommen von euch, die ihr gegen den Block 6 durchgeführt habt. Bei der Preisverleihung ist mir aufgegangen, wie aberwitzig viel ihr eigentlich gemacht habt. Was habt ihr denn in all den Jahren da, ihr wart ja nicht nur ein-, zweimal auf der Straße.
Also wir haben unheimlich viele Aktionen, die Aktionspalette ist ziemlich groß. Gleich zu Beginn haben wir 25.000 Unterschriften gesammelt, innerhalb von wenigen Wochen sind von Haustür zu Haustür geklingelt und gesammelt gegen den Block 6. Die Unterschriften haben wir dann dem damaligen hessischen Wirtschaftsminister Alois Riel auf eine Schubkarre überreicht. Dann sind wir auch in Wiesbaden aufgelaufen vor dem hessischen Landtag, haben Kolosaurus aufgebaut, bei übrigens minus 15 Grad ist der Hammer. Morgens um 8 Uhr heliumgefüllte Luftballons mit den Händen ohne Handschuhe zusammenfalten, in diesen gigantischen Kolosaurus reinbefüllen. Und dann vor der Politprominenz, vor dem Hessischen Landtag, haben wir die ganzen heliumgefüllten Luftballons dann in den Himmel steigen lassen. Wir haben zwei Großdemonstrationen durchgeführt, 2007, 2008. Mit jeweils mehreren tausend Teilnehmern. Ich denke mir, es waren die größten Anti-Kohle-Demonstrationen, die diese Bundesrepublik Deutschland bisher gesehen hat. Sind wir auch ein bisschen stolz darauf. Wir haben über 100 Infoabende in der gesamten Region durchgeführt, um die Bevölkerung zu mobilisieren. Das Problem, Kohlekraftwerke gerade in Zeiten des Klimawandels ein bisschen publik zu machen. Und ich denke, wir haben es auch erreicht, dass diese ganze Geschichte, was E.ON da geplant hat mit diesem 1100 Megawatt Steinkohleblock, auf keine Akzeptanz in der Bevölkerung stößt. Wir haben an Volksläufen teilgenommen. Wir haben bei Karnevalsumzügen teilgenommen in schönen Kostümen. Und wir sind natürlich auch eingeladen worden als Diskussionspartner. Und wir hatten eigentlich all die 5,5 Jahre unheimlich viel zu tun. Ich hätte ja selbst persönlich zwei Sekretärinnen einstellen können, die Arbeit da mitunter erledigen konnte. Aber hatte Glück natürlich, dass ich an der Abendschule unterrichte, kann den ganzen Tag dann E-Mails bearbeiten, Telefonate entgegennehmen. Aber wie gesagt, es gab ja auch Ruhephasen, konnte man ein bisschen relaxen. Und wenn die ganze Chose Spaß macht, dann kommt es doppelt geil. Und wie gesagt, ich denke mir, es hat sich gelohnt nach den 5,5 Jahren. Wir haben es geschafft, dass da drüben kein Richtfest gefeiert worden ist, wenn wir das nicht hinausgezögert hätten. Und wir haben es natürlich zusammen gemacht. Wir waren immer netzwerkmäßig organisiert. Das heißt, wir hatten zu den Umweltbewegungen wie Greenpeace, wie ATTAC, aber auch zum BUND, zum BN Bayern gute Kontakte. Wir haben auch in die Politik nach Wiesbaden, in der Regel natürlich der Oppositionspolitik, gute Kontakte gehabt. Und Standbein auch zu Initiativen bundesweit, die gegen Kohlekraftwerke kämpfen. Ich erinnere nur an Nordrhein-Westfalen, da soll ein baugleicher 1100-Megawatt-Block von E.ON auch hingestellt werden. Auch da gibt's gute Kontakte hin. Wir waren selbst auch in Nordrhein-Westfalen, haben eine Reise dorthin gemacht und beim Fackelumzug abends konnte ich eine gute Rede halten, ist gut angekommen. Und ich habe dann betont, macht doch aus dem Ding wie in Kalkar auch einen schönen Freizeitpark, statt so einen riesen Kohleblock dahin zu setzen, macht ein Kettenkarussell draus, eine Wildwasserbahn aus den Förderbändern des Kohlekraftwerks. Kam gut an in Nordrhein-Westfalen und kommt bei uns auch hier natürlich in Hessen gut an.
Ja, ihr hattet auch genügend oder viele engagierte Mitstreiter. Ihr habt euch ja regelmäßig getroffen. Aber ihr habt ja jetzt ja auch nicht, also du hattest ja jetzt das angedeutet, das Feine an dieser Geschichte, die ich am Anfang angedeutet habe, groß, aber fein ist ja, dass es praktisch E.ON vor gut 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen das Projekt zurückgezogen hat, sprich diesen Erweiterungsbau wird es nicht geben. Aber ihr habt ja jetzt nicht nur gegen diesen Block 6 gestritten, ihr habt E.ON ja auch Alternativen vorgeschlagen. Wie sehen die aus und wie hat E.ON darauf reagiert?
Nun, bezogen zum Standort Staudinger haben wir immer gefordert, den riesen Gasblock, den E.ON ja da auch besitzt, das sind immerhin fast 600 Megawatt Leistung, der wird so gut wie nie gefahren, weil Gas gegenüber Kohle natürlich betriebswirtschaftlich gesehen nicht lukrativ ist. Aber E.ON hat ja in den letzten Monaten auch durch Verhandlungen mit Gazprom bessere Lieferkonditionen rückwirkend bis 2010 ausgedealt. Und es wird eine zusätzliche Gaspipeline durch die Ostsee nach Europa gelegt. Es wird auch vom Süden her eine Gaspipeline nach Westeuropa gelegt. Ich denke mir, die Konditionen mittlerweile sehen schon so aus, dass E.ON da durchaus sich beweglich zeigen soll. Bisher aktuelle Stand der Dinge ist, dass sie diesen Gasblock als stille Reserve halten wollen, aber sich vom Stromkunden von uns allen lukrativ bezahlen lassen wollen. Da laufen noch Deals Richtung Berlin und so, da wird auch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Wir haben vor wenigen Wochen einen Brief an den E.ON-Vorstand geschickt mit der Bitte, künftig als Brückentechnologie am E.ON-Standort Staudinger auf Gas zu setzen und diese alten Kohleblöcke zu reduzieren, runterzufahren. Da ist momentan noch keine Bewegung, aber ich bin optimistisch für das neue Jahr, dass sich da noch einiges tun wird.
Ja, das heißt also, wir werden dieses Projekt weiterhin im Auge behalten müssen, auch ihr in der BI Staudinger. Und jetzt natürlich die Frage, die man so nach dem Ablauf dieser Zeit einfach stellen muss. Ihr habt ja jetzt frei, also Klammer auf, frei, Klammer zu, Zeit im Überschwang. Was wollt ihr denn damit jetzt anfangen?
Ja gut, ich denke mir mal, seitdem ich in die Wiege gelegt worden bin, wie auch immer, woher auch immer kommt, es sah halt so aus, dass ich immer gesellschaftspolitisch engagiert, interessiert war, ob das jetzt früher dann Wackersdorf, Startbahn West, Kalka, an die Atombewegung, egal was es gewesen ist, Friedensbewegung, immer waren wir mit auf der Straße dabei, jetzt natürlich in Zeiten des Klimawandels umweltmäßig aktiv. Der Kampf geht weiter. Die Umwelt, wenn man da schaut, was in Doha momentan wieder über die Bühne gegangen ist, dieses Trauerspiel. Ich denke mir, hier in der Bundesrepublik ist die Energiewende wenig bis kaum in die Gänge gekommen. In unserem schönen Bundesland Hessen tut sich relativ wenig unter Schwarz-Gelb. Und über unseren Köpfen in der gesamten Rhein-Main-Region, die Flieger, die werden auch zunehmen. Die Lärmbelästigung, die da produziert werden, das wird unsere Hirne auch noch belasten, unseren Schlaf rauben. Also ich denke mir, wenn man sich so ein bisschen umschaut, wenn man ein bisschen mit Engagement, Interesse an dem teilnimmt, was drumherum geschieht, hat man genug Aufgaben. Ich denke mir, wie auch immer der Kampf weitergehen wird, Stopp Staudinger in der Form wird sicherlich Geschichte sein. Man muss sich neu sortieren, neu orientieren, aber ich denke mir mal, man wird engagierte Leute finden, mit denen man sich wieder zusammentut und gegen diverse Missstände weiterhin agiert.
Das heißt, wir werden uns nicht aus den Augen verlieren und immer wieder auf der Straße begegnen, oder?
Es wird immer wieder zu Begegnungen kommen diesbezüglich, denke ich schon.
Aber Otto, du wolltest uns noch kurz zwei Sachen mitgeben in unserer schönen Reihe heute gute Nachrichten im guten Frankfurt.
Ja, als Hinweis drauf oder Beweis, dass es noch viele, viele durchaus interessante Projekte gibt, die da ablaufen, stattfinden und jenseits der breiten Öffentlichkeit. Unter anderem als kleinen Ausschnitt wird in einer ehemaligen Schlägerfiliale in Eschersheim ein Biomarkt eröffnet oder ist eröffnet worden. Es gibt eine Solaranlage auf dem Mutter-Kind-Haus am Riedberg, das von der Stiftung Waisenhaus errichtet wird. Die Mainova arbeitet an sogenannten umweltbewussten Algen, die eben das CO2 aus der Luft verarbeiten, komplett umwandeln in ihrem Stoffwechsel. Wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss, ob da nicht vielleicht doch dem schönen alten Kohlekraftwerk der längere Weg geebnet werden soll. Und so gibt es durchaus noch einige andere. Die Stadt bewirbt sich um eine Zertifizierung für ihren Stadtwald. Wir werden versuchen, ab der nächsten Sendung im Januar, spätestens im Februar, so eine kleine Rubrik einzubauen in unsere Sendung, wo wir immer ein Projekt oder ein Ereignis, einen Vorgang, was auch immer, vorstellen werden, um auch ein bisschen einen größeren lokalen Bezug für unsere Arbeit auch darzustellen. Und ansonsten gebe ich jetzt euch an die Charlotte weiter und wünsche euch schon mal nun ein Jahr mit Weihnachten. Habe ich es nicht so sehr, trotzdem schöne Feiertage, auf jeden Fall einen guten Anfang für 2013.
Danke Otto, dir auch und euch allen auch. Also wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine kleine Weihnachtspause trotzdem. Ein kleiner Winterschlaf darf schon sein. Im Januar sehen wir uns dann wieder. Und wie Otto schon sagte, gibt es dann erstmal auch einen Rückblick über 2012, was ist da passiert. Wir werden auch ausführlich über die Detox-Kampagne berichten, die ja sehr erfolgreich läuft und auch hier in Frankfurt Anwendung fand. Und schau mal die Termine vorweg auf unserer Homepage www.greenpeace-frankfurt.de. Findet ihr auf jeden Fall die Infos für den nächsten Schnupperabend und wann überhaupt wir uns treffen. Ab dem 14. Januar treffen sich dann auch wieder die Flughafenausbaugegner. Und am 19. Januar findet eine Demo statt.
Am Flughafen Terminal 1.
Genau, danke Otto. Und am 19. Januar findet in Berlin wieder eine große Demonstration statt. Wir haben es satt. Eben über Nahrungsmittel. Und damit verabschiede auch ich mich. Fröhliche Weihnachten und einen guten Ritt und lasst euch nicht von den vielen Kerzen blenden.